sei mit euch, liebe Brüder und Schwestern. Ich soll euch sehr, sehr herzlich grüßen von unseren geliebten Brüdern und Schwestern in Russland und in Bulgarien, wo ich auf zwei lange Reisen war und überall nach jeder Versammlung standen alle Geschwister auf und sie haben die liebsten Grüße an euch überbracht. Überall, immer wieder wurde gesagt, der Herr Jeschua kommt schnell. Lasst uns ganz bereiten, dass wir bereit sind, dass wir mit Jubel hineinziehen können zur Hochzeit des Lammes. Das ist unsere große Hoffnung und Freude. Dann soll ich auch unendlich herzlich danken von den lieben Kindern in Irkutsk. Keiner sonst kümmert sich um sie. Mit der Liebe Gottes, als nur Bruder Oleg, Bruder Arthur und Schwester Nadia. Und die setzen sich ein mit solch großer Liebe. Irkutsk ist eine Millionenstadt. Ich weiß nicht, wie viele Millionen da sind, aber nur diese vier wirklich geben sich hin, um die Liebe des Herrn auszudrücken für sie. Und das ist für sie das Allerwichtigste. Denn diese Kinder sind ganz verkommen, die leben noch in Erdlöchern, fürchterlich. Zu Schande, es tut mir so leid, aber das Wichtigste haben sie schon ergriffen, dass jemand sie liebt und dass Gott sie liebt. Und sie strömen uns entgegen und sie nehmen Gottes Wort an mit solcher Freude und beugen ihr Knie und bekennen ihr Sünden mit so ernstem, mit reuevollem Gebet. Und die grüßen und danken euch so herzlich für die Hilfe, für die Kleidung, für die Speise, die sie bekommen. Und ich war jeden Tag mit Bruder Oleg unterwegs, von der Universität sofort, dann sofort ist er gekommen und wir sind dann gegangen in diese Löcher und Ecken, wo sie sind. So, herzlichen Dank. Wir haben große Hoffnung und Gott möge es erfüllen. Wir vertrauen auf unseren allmächtigen Gott. Diese Kinder danken so herzlich, denn sie haben die Liebe des Herrn erlebt und erleben sie durch solche treue Christen. Danke sehr. Und jetzt habe ich einen, und das soll ich euch herzlich grüßen, von meiner geliebten Mitpilgerin Schwester Grete. Ganz herzliche liebe Grüße. Trotzdem sie sehr schwach ist, wir befehlen einander in die Hände des Herrn von El Shaddai, den allmächtigen Gott, und vertrauen ihm. Und er behütet uns immer wieder. Trotzdem die Nachbarn nicht verstehen, wie ich meine liebe Frau so lange Zeit verlassen kann, wo sie doch so meine Hilfe braucht. Dann wir wagen es im Glauben und Gott segnet es. Herzliche Grüße. Und ich möchte jetzt lesen von Gottes heiligem Wort in der Offenbarung Jeschuas des Gesalbten, Kapitel 19, Vers 6 bis 9. Und ich hörte wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie eine Rollen starker Donner, welche sprachen. Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, El Shaddai, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib, seine Braut, hat sich bereitet. Und es ward ihr gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. So wie Bruder Jens betont hat am Anfang, wir sind geladen zur Hochzeit des Lammes. Hier in dieser Welt ist ein Chaos, alles bricht zusammen. Die Regierungen und die Richter richten nach Geld und nicht nach Gerechtigkeit. Gott sei Dank, er hat seinen Sohn, seinen Gesalbten als König. sein Zepter ist Gerechtigkeit, unbeugbar Geradheit ist sein Zepter. Aber die Regierung dieser Welt, das geht nach Geld und nicht nach Gerechtigkeit. Und sie haben längst das Zepter der Gerechtigkeit verworfen. Und deswegen hat Gott sie auch verworfen. Aber was ist aus diesem Chaos? Alles bricht zusammen. Und die Offenbarungsgerichte, die in der Offenbarung beschrieben sind, die hageln über die Erde. Katastrophe, Katastrophe, Katastrophe. Neue Katastrophen treten auf, die man früher nicht kannte. Und Seuchen und Pest und alle mögliche atomare Ausstrahlung, alle verheerenden Übel und Finanzkrise, weil man tanzt um das goldene Kalb und dann zerstört Gott und vernichtet Gott das goldene Kalb. Ja, so ist es. Alles geht in Auflösung. Man fragt, wohin? Wo ist ein Plan in der Weltgeschichte? Da ist doch kein Plan bei den Menschen. Aber Gott hat einen herrlichen Plan. Und er bereitet die Braut für seinen geliebten Sohn. Sein Sohn hat überwunden. Er hat uns erlöst durch sein Blut auf Golgatha. Und er muss eine vortreffliche Krone bekommen, eine Braut seinesgleichen. Es geht nicht darum, wie viele, aber es geht um die Qualität. Diese Krone und die Diamanten in dieser Krone, die sind scharf geschliffen durch den Heiligen Geist. Und sie haben gelernt, den Charakter des Lammes. Er ist in ihnen geprägt. Das ist Gottes Kunstwerk durch den Heiligen Geist, den er in unser Herzen gegeben hat und der da auch leuchtet in der Gemeinde und belebt Gottes Wort. So bereitet der Herr die Braut, ja. Und die muss ganz seinesgleichen sein. Und Maria, die Mutter Jeschuas, sie hatte eins gelernt von einem ganzen Leben Gottes, ein Leben mit dem Sohn Gottes. Und die sagte bei der Hochzeit in Kana, dass irgendwer euch sagt, tut's. Das ist die Lehre des königlichen Priestertums. Dass Maria gesagt hat in diesen wenigen Worten, was irgendwer euch sagen mag, tut. Denn es ist ganz unmöglich, dass Gläubige, die Kompromiss machen mit Gottes Wort, im geringsten Grad zur Braut des Lammes gehören können. Unmöglich. Denn die passt überhaupt nicht zu dem Lamm Gottes, das kompromisslos den Willen seines Vaters tat und ihm folgte nach Golgatha. Sie muss ganz seinesgleichen sein, wenn sie auch noch so klein ist. Aber die muss ganz in das Ebenbild des Sohnes Gottes umgeformt sein. Und die kleine Ja, die den Herrn liebt von ganzem Herzen und tut, was irgendwer sagt, die bildet unser weiser Töpfer wunderbar und schön. Ein zerbrochenes Gefäß kann Gott gebrauchen und heilen und macht daraus ein königliches Gefäß zur Ehre Gottes und eine so schöne Krone für das Lamm Gottes. Das ist Gottes Ziel. Und darum geht es. Und deswegen, Gott lässt noch die großen, fürchterlichen Gerichte zurück, bis erst seine kostbare Ernte eingesammelt ist. Und seine Brautschar entrückt wird zum Himmel und dann kommt über Nacht die schrecklichen Gerichte. Und die sich bequem eingerichtet haben in dieser Welt und gläubig sind, kommen nicht mit. Sie fliehen für ihr Leben, um überhaupt errettet zu werden. Liebe Geschwister, dies Jahr, die entrückt wird zum Throne Gottes und des Lammes, die ist unendlich glücklich. Sie hat alles dahin gegeben, um dem Herrn zu gefallen und die Frucht für ihn zu bringen, der da sprach auf dem Kreuz, mich dürstet. Das ist unser Antrieb in allem, dass wir mögen Frucht für das Land Gottes bringen. Kostbare Seelen, die sich mit Gott versöhnen durch sein Blut, das er vergossen hat. Und keiner kann das Kreuz und das Blut des Lammes so verkündigen, wie die, die mit ihm gekreuzigt sind. Und das ist eine Braut. Wir fragten einmal Bruder Jan, mal extra Bruder Johannes und ich, wir fuhren auf Motorrad, ich fuhr das Motorrad und er saß und zitterte, und er betete hinten, dass nichts passieren möge. Und ich gab voll Gas und fuhr auf nach Helsingör und darüber nach Helsingborg und besuchte Bruder Hjalmar Ekström. Und wir kletterten rauf in sein kleines Häuschen, da war er oben im Gebet. Und er grüßte uns so lieb und wir beteten Gott an und dann saßen wir da. Und Bruder Hjalmar war irgendwie entrückt oder was, ich weiß nicht. Wir warteten lange auf ein Wort und dann sagte endlich Bruder Johannes, nachdem wir lange gewartet hatten, ja, das ist ja ein großes Geheimnis mit der Braut des Lammes. Dann sagte Bruder Hjalmar, blickte auf und sagte, ja, die Braut ist Christus. Mehr sagte er überhaupt nicht. Und wir hatten die herrlichste Predigt gehört, die ich je in meinem Leben gehört habe. Die Braut ist Christus. Ist das nicht wunderbar? Wir sind Glieder seines Leibes, er das Haupt und wir die Glieder. Ein neuer Mensch und dieser neue Mensch, Jeschua der Gesalbte, Jesus Christus. Denn er offenbart sich ganz und gar in dieser Schar. Und ob die groß oder klein ist, das ist nicht das Entscheidende, aber die Qualität. Sie muss ganz sein Ebenbild sein, wie er das Ebenbild seines Vaters ist. Und wir sollen uns bereiten, vor den Thron Gottes zu treten. Wir wissen nicht, jetzt sehen wir die Gerichte Gottes. Wir sehen auch das größte Zeichen, den Zeiger der Weltuhr Gottes, das Gott an Israel tut. Und so sagt der Herr, jetzt sollt ihr eure Häupter emporheben und wissen, eure Erlösung ist vorhanden. So wissen wir nicht den Tag und die Stunde, wann der Herr kommt. Und wir müssen täglich bereit sein, wie Henoch wandelte mit Gott Tag für Tag. Und ich lese jetzt weiter ein Wort von der Offenbarung, Kapitel 4, Vers 1 und 2. Nach diesem sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune mit mir reden sprach. Komm her, hierauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen wird. Alsbald ward ich im Geiste und siehe, ein Thron stand in dem Himmel, und auf dem Thron sitzt einer, und der da sitzt, ist von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardis und ein Regenbogen ist rings um den Thron von Ansehen gleich einem Smaragd. Oh, wir sollen uns bereiten, vor Gottes Thron zu treten. Wie Bruder Jens vorhin sagte und andere auch Geschwister, dann spielen die Dinge dieser Welt keine Rolle an dem Tag, wo wir vor Gottes Thron stehen. Denn all die Dinge dieser Welt, die sind eigentlich Hindernisse. Wenn wir nicht Gott zuerst setzen, dann ist es reiner Götzendienst. Und das kann ein Auto oder ein Joch Ochsen sein. Er hat sich schon gekauft und dann muss er sie unbedingt besehen. Besser tu das, bevor du es kaufst. Aber das sieht man, wie Bruder Jens sagte, seinem Herz hängt an diesen irdischen Dingen. Wenn wir vor Gottes Thron stehen, dann werden die Dinge dieser Welt ihren Glanz verloren haben. Und wir werden sehen, dass die manche Dinge uns hinderlich waren, weil wir nicht den Herrn zuerst setzten darin. Oh, mögen wir bereit sein. Die Braut, ja, das steht nur von einem Kennzeichen. Sie ist gekleidet in Christi Gerechtigkeit. Er ist ihr Eins und Alles, aber seine Gerechtigkeit ist Tat in ihrem Leben. Es lebt. Es ist nicht genug, dass wir singen, Christi Blut und Gerechtigkeit ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Wir müssen es auch tragen, in unserem Leben leben. Und er lebt sein Leben in uns. Ist das nicht herrlich? Wir werden vor Gottes Thron stehen. Oh, mögen wir stehen, alle zusammen, in dieser jubelnden Schar von Erlösten, die früher Sünder waren, die verwandelt sind. Jeshua wurde verklagt von den Pharisäern, von den selbstgerechten Priestern. Sieh, er hat Umgang mit Sündern und Zöllnern und Huren. Nun, Jeshua machte keine Sünde mit. Aber diese Menschen, die Buße taten und ihr Leben Gott und Jeshua ganz in die Hand gaben, die hat der Herr umgeformt und aus ihnen seine Heiligen gemacht. Ist das nicht groß? Die Heiligen im Himmel waren hier unten die größten Sünder. Zerbrochene Gefäße, die der Herr wunderbar verwandelt hat in sein Ebenbild. Aber die Selbstgerechten und Stolzen, die werden, sie sind nicht gekleidet in der Gerechtigkeit Christi. Und die fliehen weg von dem Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt. Aber Jeshua, der Heilige und Gerechte, der uns geheiligt hat in seinem Blut, wird mit Jubel seine schöne Erstlingsjahr, seine Braut, darstellen vor seinem Vater. Und wir sollen uns bereiten, vor dem Thron Gottes zu stehen. Denn die Ewigkeit ist unendlich lang. Die Zeit hier auf Erden ist schnell vorbei. Ja, und Gott sieht, Johannes beschreibt ihn in drei wunderbaren Weisen. Er sieht aus wie ein Jaspisstein. Wie sieht ein Jaspisstein aus? Das lesen wir in Offenbarung 21, Vers 11. Und das neue Jerusalem, sie hat die Herrlichkeit Gottes, ihr Lichtglanz ist gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Nun, Jaspis, sogenannter Jaspis, von was man heute Jaspis nennt, ist gar kein Kristall, hat keinen Wert. Aber der himmlische und biblische Jaspis ist bestimmt, ist ein reiner Kristall. Und die, die im Himmel entrückt worden sind, die beschreiben es. Es ist Diamant. Ein dir klarer Diamant. Und weißt du, Diamant war ursprünglich kohlenschwarze Kohle. Und so hat Gott Sünder verwandelt in seine Heiligkeit und Gerechtigkeit. Ist das nicht herrlich? Gott ist ein Jaspisstein, so wird er beschrieben. Und das beschreibt sein helles Licht, seine Reinheit. Er ist die Wahrheit. Und die nächste Beschreibung ist, er ist Sardis. Wie sieht aus wie Sardis? Sardis ist blutrot. Und das bedeutet, dass Jeshua hat sein heiliges Blut für jeden Menschen auf der ganzen Erde vergossen. Und das Blut Jeshuas ruft, um Menschen, um Buße zu tun. Und ruft zu Gott um Gnade für solche Sünder. Und Gott sieht uns unter dem Blut Jeshuas als wertvoll. Er hat bezahlt für jeden Menschen. Für jeden Menschen, auch den größten Sünder, ist die größte Hoffnung Gottes. Denn er hat das Blut seines heiligen, geliebten Sohnes für ihn vergossen. Deswegen soll man nicht auf sich selbst blicken, sondern blicken auf Gott und seine Sünden bekennen, restlos zu Gott kommen, sein Leben ihm übergeben und er verwandelt uns. Gott kann sowieso nichts auf dem alten Menschen machen. Ob die Sünde groß oder der Selbstgerechte war, das doch das Schlimmste. Nein, der alte Mensch muss gestorben sein. Und dafür starb Jeshua auf Golgatha, an unserer Stadt. dass wir nicht mehr für uns selbst leben, sondern für ihn, der uns so geliebt hat. Und er ist der Auferstandene und wir sind mit ihm auferstanden, weil wir mit ihm gestorben sind. Der Heilige Geist ist der Geist der Auferstehung und er ist der Geist der Wahrheit. Er geht nicht auf Kompromisse ein. Aber die, die ihr Leben dem Herrn übergeben haben, um nicht für sich selbst mehr zu leben, sondern für ihn, der uns liebt, die verwandelt er. Sie sind mit Christus gestorben und der Heilige Geist hat sie akzeptiert und sie auferweckt. Aber ohne dass der alte Mensch gestorben ist, kann niemand auferstanden sein. Und wir sind Glieder seines Auferstehungsleibes. Das ist die Gemeinde. Und Gott sieht uns unter dem Blut seines lieben Sohnes. Jetzt, und dann sehen wir einen Regenbogen wie ein Smaragd um Gottes Thron. Meistens, wenn wir den Regenbogen sehen, sehen wir nur ein Stück vom Regenbogen. Aber hier sehen wir den ganzen Regenbogen um den Thron Gottes. Ich weiß gar nicht, ob es regnet oben im Himmel. Das weiß ich nicht, aber ich weiß, der Regenbogen leuchtet. Und mein lieber Sohn hat mir ein Geschenk gegeben, vor einigen Jahren. Einen schönen Bleikristall. Den habe ich im Fenster gehängt und wenn die Sonne leuchtet, dann ist das Zimmer voll von wunderschönen Regenbogen, überall. Und ich habe diesen Regenbogen studiert. Wie ist der wunderschön? Und so habe ich zu Gott gebeten, zeige mir, lieber Vater, die Botschaft des Regenbogens. Denn eine Bedeutung, alles in der physischen Welt ist ja ein Vorbild auf das Geistliche. Zeige mir die Bedeutung der Farben des Regenbogens. Ich habe auch gesucht, was Menschen gesagt haben darüber und überhaupt keinen Aufschluss dabei gefunden. Aber dann hat Gott mir diese Dinge gezeigt. Und ich will euch jetzt zeigen, die Dinge, das Geheimnis, etwas vom Geheimnis des Regenbogens. Das ist so herrlich, denn da sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Siehe, Gott ist Licht und da ist keine Finsternis in ihm. Und das Licht ist scharf und durchdringt alles. Und das Licht bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 300.000 Kilometer in einer Sekunde. Wunderbar. Und Gott ist das Licht. Gott ist die Wahrheit. Gott offenbarte sich Moses in der Wüste im brennenden Dornbusch und sagte seinen Namen, ich bin. Oh, wie ist das ein befreiender Name. Da ist kein Platz für Ulf, den alten Ulf. Da ist nur, ich bin Jeshua, Gott, der Vater. Und er hat sich geoffenbart in seinem lieben Sohn. Er offenbart sich im brennenden Dornbusch, nicht in einen Rosenstrauch, nicht in Olivenbaum, nicht in einem Feigenbaum oder anderen wunderschönen Obstbaum, sondern in einem Dornbusch. Und die Dornen sind unsere Sünden, die uns ihn genagelt haben an das Kreuz. Er, das siehst du, diese Offenbarung im alten Bund weist hin auf den dornengekrönten und gekreuzigten genagelt an das Kreuz auf Golgatha. Da siehst du den wahrhaftigen, ich bin der, ich bin. Deswegen sagte der Herr auch siebenfach, den Namen des Vaters, in dessen Namen er gekommen war, um den Vater zu offenbaren. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür der Schafe. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin der wahre Weinstock und ihr seid die Reben. Siebenfach Offenbarung von dem Namen Gottes, ich bin. So sehen wir, Gott ist Licht und wie das helle Sonnenlicht strahlt in ein Glasprisme, und in einem Kristall und wird das Licht, das reine, klare Volllicht, wird gebrochen in viele wunderschöne Farben. So sehen wir das Licht Gottes im Angesicht des Sohnes Gottes auf Golgatha gebrochen werden in die wunderschönsten Farben. Er ist ja die Offenbarung des Vaters. Und wenn man all diese Farben wieder sammelt, gibt es reines Licht wieder. Gottes reine Licht. Jeschua selbst konnte sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und was mich so sehr ergriff, als ich zum ersten Mal das Evangelium hörte, war nicht, da wurde Golgatha vor meinen Augen gemalt, wie der Herr grausam litt auf dem Kreuz für unsere Sünde. Aber was mich so ergriff, das waren die Worte Jeschuas, die seine Gesinnung, seine Liebe ausdrücken. Das erste Wort, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dadurch wurde ich gerettet, denn ich wusste, solches kann kein Mensch, auch nicht ein gerechter Mensch, sagen. Jeder Gerechte wird sagen, ihr wisst, ich bin unschuldig und Gott wird euch richten. Aber Jeschua sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. 3,5 Jahre lang hatten sie danach getrachtet, ihn umzubringen. Und der Herr bittet um Gnade für sie. Und ich kniete nieder und gab mein Herz und Leben meinem Heiler um Gott. Und eine unaussprechliche Freude, Friede kam in mein Herz. Und seit der Zeit ich übereignete mein Leben. Wie könnte ich anders? Ganz dem Herrn. Und er wurde mein Leben. So wunderschön. In dem Angesicht Jeschuas wird das reine Licht der Wahrheit Gottes, und die Wahrheit ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Und Jeschua ist die Wahrheit. Gebrochen in diese wunderbaren Farben des Spektrums. Ich habe hier ein Foto. Aber ein Foto kann unmöglich den Regenbogen oder das Spektrum wiedergeben. Denn das Spektrum oder der Regenbogen leuchtet. Jede Farbe ist Lichtkraft. Aber eine Fotografie kann nicht Licht geben. Es zeigt nur die verschiedenen Farben in der richtigen Reihenfolge im Regenbogen, aber hat keine Leuchtkraft. Aber hier siehst du die Farben und sie, ist das nicht interessant zu sehen, fängt an mit Blutrot. Fängt an nicht an mit Purpurrot, nein. Das geht von Infrarot, was unsichtbar ist für unser Auge, und dann geht es direkt in Blutrot. Das Spektrum fängt an mit Blut. Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Das ist die Offenbarung Gottes. Dass Gott hat seine Liebe geoffenbart in seinem geliebten Sohn. Er hat sein Blut für uns, für die größten Sünder, vergossen. Wie groß, wie herrlich. Und die von den Straßenecken, die kommen hinein zu dem großen Fest Gottes. Und die Erstgeladenen, die bleiben draußen. Wegen ihres Götzendienstes. Denn die Dinge dieser Welt kamen in ihr Herz und verdarben das Göttliche. Siehe, fängt an mit Blutrot. Eigentlich sind in dem Spektrum, das sind eigentlich drei Grundfarben. Rot und Gelb. Und Blau. Aus diesen drei Grundfarben kannst du durch Mischung jede andere Farbe bereiten. Und Rot, Blutrot, redet vom Blut des Lammes, das ist die Liebe Gottes. Gottes Liebe ist nicht nur Wort, das ist Tat. Das siehst du in dem geschlachteten Lamm auf Golgatha, das dahin und verspottet und verhöhnt wurde von den hohen Priestern. Eingesetzt von Gott, und die haben gerufen, kreuzig ihn, weg mit ihm, weg mit ihm. Und da sehen wir, und Jeschua betet, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, wie groß. Das ist Gottes Liebe. Und dann die gelbe Farbe, das ist die Weisheit Gottes. vorwiest ihr weiße die gelbe Farbe, so eine leuchtende, herrliche, verklärte Farbe. Ich liebe Gelb. Und Gold ist ja auch gelb. Und Jeshua ist unsere Weisheit. Und in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis Gottes verborgen. Aber dazwischen ist da eine Fischfarbe und das ist Orange. Siehe, zwischen Rot und Gelb ist Orange, sehr deutlich im Regenbogen zu sehen. Und zwischen Gelb und Blau haben wir Grün, auch ganz deutlich. So, das sind also Zwischenfarben. So, erst Rot, Blutrot, aber dann kommt die orange Farbe. Und wie Rot redet von der Liebe und Gelb von der Weisheit Gottes, so sehen wir, die Orange ist Vereinigung von Liebe und Weisheit. Und durch Liebe und Weisheit wird jedes Problem in unserem Leben gelöst. Das ist das Wunderbar bei Gott. Unsere Verlegenheiten sind nur Gottes Gelegenheiten. Wir sollen lernen, Gott zu danken im Voraus in unseren Schwierigkeiten, die wir oft selbst verschuldet haben, meistens. Und bitten Gott um Vergebung, vergib mir. Und Gott ist gnädig und vergibt. Und dann offenbart er seine wunderbare Rettung. Und das ist Gottes Gelegenheiten. Wenn wir selbst meinen, wir schaffen es, dann sperren wir durch Unglauben Gott, dass er kann sich nicht offenbaren und seine Wunder tun. Gott ist der Gott, der Wunder tut. So, wir sehen hier den barmherzigen Samariter. Liebe in der Tat. Und gerade an seinem Feind, der für die Jude wollte nichts mit Samaritern zu tun haben. Und jetzt, dieser Jude war abgegangen, weg von der heiligen Stadt Jerusalem, auf den Weg nach dem verfluchten Jericho und fiel auf den Weg unter die Räuber, die ihn schlugen und alles beraubten und liegen ihm in seinen Blut und Wunden, da liegen in dem heißen Sonnenschein. Der Priester kam vorbei, guckt ihn an. Wir wissen nicht, was er gedacht hat und ging weiter. Und der Levit, der Kirchendiener auch, der Diakon auch, und ging auch weiter. Aber da kam der Samariter, der Feind, der verachtet war von den Juden, mit dem der Jude nichts zu tun haben wollte in seinem Leben. Und er erbarmt sich über ihn. Und er tut, gießt Öl und Wein in seine Wunden, verbindet sie, setzt ihn auf seinen Esel und führt ihn in die Herberge. Das ist die Herberge. Das ist eine Herberge, ist ein Hotel, richtig? Das ist die Gemeinde. Das ist die Herde des Herrn. Dahin führt der gute Hirte diese Verkommenen, um seine Liebe zu erleben. Und er sagt zu dem Wirt, und der Wirt, das ist wohl der Hirte der Gemeinde, den der Herr eingesetzt hat, um seinen Dienst auszuüben, sorge gut für mich. Und ich werde, er bezahlte und sagte, wenn ich wiederkomme, dann werde ich dir noch mehr geben. Aber sorge gut für ihn. Siehe, das ist Liebe in der Tat. Und da wurde dieser Mensch gerettet. Und ich möchte so gerne hören, als er fragte, als er zu sich kam und gesund wurde, dann hat er denn, oder aufwachte nächsten Morgen, hat er den Wirten gefragt, sag mir, wer war das, der mich gerettet hat? Ja, das war ein Samariter. Sein Feind hat ihn gerettet. Und dieser Jeshua selbst wurde auch beschimpft und gesagt, haben wir nicht gesagt, du bist ein Samariter und du hast einen unreinen Geist. So wurde er gesagt, behandelt von Pharisäern. Lesen wir Johannes Evangelium. War ein Schimpfwort. Verächtlich. Die gehörten nicht zu Gottes auserwählte Volk. Aber der Herr offenbarte sich so. Ist das nicht wunderbar? Liebe und Weisheit. Und so baut er uns auf und brennt die Verkommenen, Verfallenen und seine Feinde hinein in die Schafherde. Und das ist Gottes Familie. und dann die Weisheit des Gelbe, die Weisheit Gottes. Yeshua ist unsere Weisheit. Und er hat uns durch seinen Tod und Auferstehung zu einer neuen Schöpfung gemacht, wo er in uns lebt und wir in ihm. Er betont immer, der Vater ist in mir und ich in dem Vater. Und er sagt, ihr seid in mir und ich bin in euch. Ist das eine vollkommene Einheit, ein Leib? Das hat Gott gemacht. Menschen fragen mich, zu welcher Gemeinde gehörst du? Ich sage, ich gehöre zu der einzigen lebendigen Gemeinde. Das ist Jeschuas Auferstehungsleib, Leib, diese kleine Herde, die dem Lamme folgt. Ist das groß? Jeschua öffnet die Tür des Himmels für tiefst gefallene Menschen. Und sie blicken hinein in das Paradies, sehen die heilige Stadt Gottes. Er ruft sie zum Abendmahl, zum Fest, Hochzeitsmahl im Reiche Gottes. Und jeder, der ihn annimmt, dem gibt Gott die Gnade, von oben geboren zu sein, Gottes Söhne und Töchter zu sein. Mensch, eine große Gnade. Und Gott offenbart sich durch das lebendige Wort, das wir im Glauben aufnehmen. Welch eine Herrlichkeit für die Blinden, für die Ausgestoßenen, Verkommenen. Da öffnet der Herr den Himmel. Und auf dem Kreuz von Golgatha sehen wir, wie der Herr eintrat für den Schächer, der bekannte seine Sündenschuld und sagte zu dem anderen, der Jeschua spottete und sagte, reiß dich selbst, steig vom Kreuz herab. Aber dann sagte der andere Schächer, wie wagst du das zu sagen? Wir sterben für unsere große Schuld und Sünde. Aber dieser hat nichts Ungerechtes getan. Und dann wandte er sich an den Herrn und sagte, Herr, gedenke meiner, wenn du in deinem Reiche kommst. Und wie antwortet der Herr? Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Jeschua öffnet weit die Pforte zum Himmel für jedes zerbrochene Herz und gibt eine himmlische, ewige Hoffnung den zerbrochenen Herzen und führt sie hinein. Denselben Tag, noch bevor die Sonne unterging, führte der Herr Jeschua diesen Schächer hinein ins Paradies. Und hinter ihm gingen Abraham, Isaac, Jakob und die heiligen Propheten vom Alten Bund. Ist das nicht gewaltig groß? Alle haben auf den Erlöser gewartet. Jetzt kommen wir auf die grüne Farbe. Grün, das wisst ihr, überall ist grün und grün ist das Leben. Die Pflanzen sind gesund, sind gelebend und haben Lebenskraft in sich, wenn man es isst. Und voll von Chlorophyll. Und das redet vom Leben durch den Glauben. Und wir müssen Jeschua annehmen in unseren Herzen. Nicht nur zum Glauben an die Bibel und zum Glauben an den Herrn kommen, aber er ist unser Leben und er muss in uns wohnen. Und dann ist ein neuer Mensch. Er teilt nicht seinen Thron mit seinem größten Rivalen, dem alten Ich, auf keinen Fall. Nein, das alte Ich ist zerbrochen, ist gestorben, als er starb an unserer Stadt auf Golgatha. Paulus hat diese Grundlage klar gelegt für die Gemeinde. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist die Definition der Gemeinde. Gestorben mit Christus nach dem alten Leben und eine neue Schöpfung auferstanden in ihm, wo er lebt. Nicht mehr lebe ich, sondern der wahre Ich bin, der ich bin, lebt in mir. Und so müssen wir das Leben Jeschua annehmen persönlich. Das Leben ist eine Person. Und Jeschua ist unser Leben. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, er hat das Leben nicht. Und dann grün, das ist Mitte vom Regenbogen. Die grüne Farbe ist so kräftig in der Mitte vom Regenbogen. Leben durch den Glauben. Aber wer nicht den Sohn Gottes hat, ist ein verdorrter Baum und kann keine Frucht bringen für Gott. Sondern, wie der Herr sagt, jeder, der nicht Frucht bringt, der wird abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Auch ein Zweig vom wahren Weinstock, der nicht Frucht bringt, sagt der Herr, schneidet der Weingartenbesitzer den Zweig ab und er ist ja verdorrt, bringt keine Frucht ins Feuer. So kann es auch geschehen mit einem, der nicht im Glauben bleibt. So, Jeshua ist unser Leben. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. So gab sich der Apostel hin, im Eifer für den Herrn und gab sein Leben hin für den Herrn Tag für Tag. Und das ist die Kosten des neuen Lebens in Gott. Jeshua sprach zu den Volksscharen, die ihm folgten, keiner kann mein Jünger sein, es sei denn, er verleugnet sich selbst, nimmt sein Kreuz täglich auf und kommt mir nach. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es erretten. Das sind lebendige Märtyrer. Die verleugnen täglich sich selbst, nehmen das Kreuz auf, bedeutet, sie sind bereit, den Märtyrertod in grausamster Weise, ja sogar auf dem Kreuz zu erleiden. Das ist ein Christ zu sein. Nein zu seinem eigenen Leben, weil er Ja gesagt hat zu dem Sohn Gottes, unser Leben. Das Leben in Überfluss. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es gewinnen. Das ist Leben in Überfluss. Und jetzt kommen wir zu der nächsten Farbe, himmelblau und schön. Und haben wir Jeshua angenommen im Herzen, dann sind wir mit Gott versöhnt und wir haben Frieden mit Gott. Dann siehst du, das ist so wunderbar. Gott sagt selbst hier in Jesaja Kapitel 54, er sagt, einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen will ich dich sammeln. In Zornesglut habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen, aber mit ewiger Güte werde ich mich deiner erbarmen, spricht Jahwe, dein Erlöser. Denn dieses soll mir sein wie die Wasser Noahs, als ich schwur, dass die Wasser Noahs die Erde nicht mehr überfluten sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich ergrimmen, noch dich schelten werde. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Güte wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht Jahwe, dein Erbarmen. Und so haben wir einen Bund mit Gott geschlossen, er mit uns und wir mit ihm in der heiligen biblischen Taufe. Niemand wird getauft ohne, ich frage immer, wenn jemand wünscht, getauft zu werden. Ich frage ihn nicht nur, glaubst du an den Sohn Gottes, glaubst du an den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist, glaubst du an die Bibel? Nein, ich frage noch mehr. Ich frage, hast du dein Leben Gott und dem Lamm ganz übergeben, weil er sein Blut für dich vergossen hat? Muss ein klares Ja sein. Und willst du dem Lamm Gottes treu folgen den ganzen Weg? Und da muss ein klares Ja sein, sonst wird er nicht getauft. Ich habe auch Taufe abgelehnt, wo das nicht klar Fundament war. Das ist ein Bund der Treue. Gott schließt einen Bund mit uns und wir mit ihm von ewiger Treue in der biblischen Taufe. Und diesen Bund haben viele von uns geschlossen. Sind wir treu zu ihm, dann ist Gott treu zu uns. Dann leuchtet Gottes Wohlgefallen über uns. Die nächste Farbe ist so breit und herrlich, purpurblau. Purpurblau, wie der Leibrock des Hohenpriesters, lang gewoben mit purpurblau, Tekelet auf Hebräisch, und mit einem Faden am Ende waren dann viele Granatäpfel und Schellen von Gold am Rand des Leibrocks. Und diese Granatäpfel reden von Verfrucht des Heiligen Geistes in Überfluss. Und die Schellen verkündigen die Herrlichkeit Gottes und redet wohl von den Gnadengaben des Heiligen Geistes. Aber dieser purpurblaue Leibrock drückt die Treue unseres großen hohen Priesters aus. Und wir müssen auch treu zu ihm sein. Gott bleibt treu. Er kann nie sein Wort brechen. Aber wenn wir den Bund mit Gott halten und treu sind zu Gottes Wort und weil er uns gebietet, wir dann tun, was er sagt, dann gibt es gar keine Grenzen für die Segnung Gottes. Dann öffnet Gott die Fenster des Himmels und gießt jeden Segen aus. Oh, wie ist das wichtig. Das füllt so viel im Regenbogen, diese purpurblaue Farbe. Und redet von der Treue unseres hohen Priesters. Und die Christen, die treu dem Herrn folgen und jeden Morgen erst dem Herrn begegnen und ihr Leben dem Herrn neu weihen, zu seinen Füßen im Gebet, die haben bekommen den richtigen Start für den Tag, denn unser Glaubenslauf besteht aus vielen Abschnitten pro Tag. Und wir müssen richtig starten. Wenn man nicht richtig startet, dann darf man gar nicht weiter laufen. Das zählt gar nicht. Wir können so schnell laufen, wie wir wollen. Aber wenn der Start falsch ist, pfeift der Schiedsrichter und es gilt nicht. Der Lauf nützt nichts. Wir müssen richtig starten. Henoch startete jeden Morgen allein mit Gott. Jeshua, Gottes Sohn, war jeden Morgen allein mit Gott und weihte sich Gott als ein ganz Opfer auf Gottes Altar und pflegte die Gemeinschaft mit Gott und bekam lebendige Offenbarung durch den Heiligen Geist. Und so sollen wir ihm folgen. Und über solche Christen, wo der Herr Nummer eins ist und die königliche Audienz nicht versäumen. Die werden überschüttet mit dem Segen Gottes und Gottes Plan und Ratschluss mit ihrem Leben wird herrlich erfüllt und sie bringen eine unendliche Frucht für ihn. Dann kommt die letzte Farbe, ist Violett. Violett, was drückt Violett aus? Violett, das ist die Heiligkeit Gottes. Gott ist heilig und keiner außer ihm. Ich bin heilig und es gebietet uns und sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. 1. Petrus Kapitel 1 sagt Petrus, zitiert Gott, Petrus dieses Wort Gottes. Das ist Gottes Gebot an uns. Aber wie kann Gott so ein Gebot an uns geben? Seid heilig, denn ich bin heilig. Ich könnte unmöglich sein wie Gott. Wieso? Ist doch unmöglich. Aber wenn Gott ein Befehl gibt, ein Gebot, dann können wir es auch tun. Denn er hat gesagt, denn ich bin heilig. Er macht uns heilig. Jeshua in seinem Gebet vor seinem Vater, für seine geliebten Jünger, bevor er sie ließ, betete er und sagte, Vater, ich heilige mich selbst für sie, auf dass sie Geheiligte seien, der Wahrheit. Er heiligte sich selbst für sie. Er gab sein Blut für uns, um uns zu reinigen von aller Sünde. Und er hat uns geheiligt mit seinem heiligen Blut. Und was auf den Altar Gottes gelegt ist, ist heilig dem Jahwe. Was auf den Altar Gottes gelegt ist, ist heilig dem Jahwe. Und wir sollen unser Leben neu auf Gottes Altar legen. Und dann formt er uns und bildet uns in sein Ebenbild um. Ist das nicht wunderbar? Das ganze Spektrum zeigt das ganze Evangelium von A bis Z, Alpha und Omega. Erst kam der Herr vom Himmel her, der gerechte, heilige Sohn Gottes, um sein Blut, sein Leben für uns Sünder zu geben. Für die größten Sünder. Und er wird wiederkommen und die, die verwandelt sind in sein Ebenbild, in Gottes Ebenbild. Denn mit einem Opfer hat Gott uns immer da vollkommen gemacht, die geheiligt wer ist das nicht gewaltig groß? Hebräer 10. Mit einem Opfer hat er auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden, legen ein Leben ganz restlos auf Gottes Altar. Und wir sind dem Herrn heilig und vertraue ihm, er macht das Werk. Aber erst muss unser Herz zerbrochen sein. Und daraus macht Gott das neue Gerät. So köstlicher, schöner als das schönste Porzellan. So, das zeigt Jeschua bei seiner Wiederkunft. Er wird kommen, um die in sein Ebenbild umgestaltet sind. Bei Alpha und Omega. Lasst uns uns bereiten und legen neu auf Gottes Altar. Unser Leben. Gott macht aus dem Unmöglichen. Wir können es nicht machen. Wir können es nicht verbessern. Aber Gott verwandelt uns, wenn wir uns restlos ihm übergeben. Und aus diesen zerbrochenen Scherben, einem vermasselten Leben, macht Gott ein königliches Gerät von feinstem Porzellan. Das ist Gottes Wunderwerk. Weil Jeschua in unser Leben kommt und alles verwandelt. Und das ist mein Gebet zum Herrn. Schneide alles ab, du lieber Weinbergsgärtner. Schneide alles ab von mir, was nicht Jeschua, dein geliebter Sohn, allein ist. Schneide es ab von meinem Leben. Und ich vertraue, er tut es, obwohl ich überhaupt keine Schmerzen dabei fühle. Aber schon nur eine große Erleichterung, denn Jeschua lebt auf Golgatha dafür. Amen. Wollen wir beten zu dem Herrn, unser Leben dem Herrn ganz übergeben.